Hallo und herzlich willkommen zum Jenseits von Richtig und Falsch Podcast. Mein Name ist Sven Liefold, ich bin Familienarchitekt in Berlin und heute beantworte ich wieder eine eurer Fragen zum Thema Liebe, Partnerschaft, Familienleben, Beziehung und Co. Ihr könnt mir gerne weiterhin Fragen zukommen lassen, am besten über Instagram. Da findet ihr mich unter sven.liefold.familienarchitekt und jetzt geht's los. Hallo liebe ZuhörerInnen, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Jenseits von Richtig und Falsch und ich sitze hier heute mit Christine. Christine ist meine Kollegin und wir haben beide zusammen zwei Söhne. Hallo Christine.
Hallo Sven.
Magst du sagen, um welches Thema es hier heute geht?
Also das Thema, ich nehme an, das kommt von einer Followerin, richtig?
Ja.
Das Thema ist, wie kann ich Grenzen zeigen, ohne mein Kind zu bestrafen? Und was ist bestrafen?
Ja, das ist das Thema.
Das ist das Thema. Hervorragendes Thema.
Ein sehr hervorragendes Thema.
Ja.
Wenn du erstmal nur die Frage hörst, was fällt dir dazu ein?
Puh, ganz viel. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Mhm. Warum?
Weil das so ein komplexes Thema ist. Ich habe gedacht, vielleicht ist es sinnvoll, mit was ist bestrafen anzufangen. Es ist so die Basis dessen, von wo wir dann ausgehen können, oder?
Mhm.
Also ich habe mal nachgeguckt auf einer Psychologie-Seite, was eigentlich Bestrafung, wie Bestrafung definiert ist. Und pass auf, Bestrafung ist ein Ereignis, das auf ein Verhalten folgt und die zukünftige Auftretenswahrscheinlichkeit dessen verringert.
Ach du Scheiße, das ist die Definition?
Mhm. Auf irgendeiner Psychologie-Seite habe ich das gefunden. Da war das so definiert. Und zusätzlich stand da auch noch, auch das Ausbleiben positiver Bekräftigung kann als Bestrafung wirken.
Das stimmt. Also, und das andere, finde ich, ist ein Euphemismus für Bestrafen. Dann ist ja vielleicht ein Dialog auch eine Strafe. Ich rede mit dir, und, weil ich möchte, dass etwas nicht wieder auftritt. Ist das dann eine Strafe? Also ich finde es weiterhin Euphemismus.
Also du meinst, es ist nicht genau genug beschrieben?
Ja, eine Strafe ist, ich kriege jetzt gar nicht diesen gefühlslosen Talk hin, das irgendwie nüchtern zu beschreiben. Strafe ist, ich füge dir etwas zu, um etwas durchzusetzen.
Ja. Du und ich, wir sehen ja Strafe als was, was überhaupt nicht nötig und auch nicht, finde ich, wünschenswert ist in einer Beziehung zwischen Menschen, Kind, Eltern, Menschen. Aber manche Menschen sehen das ja als notwendiges Übel quasi oder als notwendiges Tool, um Kinder zu erziehen. Gibt es ja nach wie vor, dass Strafen einfach zum Repertoire von Erziehung gehört und die würden das dann anders bewerten.
Weiß ich gar nicht. Ich störe mich einfach nur an dieser Definition, die so viel weglässt, was Strafen auch bedeutet, auch wenn man es vielleicht gut findet. Es ist eine Handlung, womit ich dem anderen, ich sag mal, Unbehagen, wenn ich es auch so nüchtern versuche, zufüge, um damit etwas zu erreichen. Das ist eine Strafe. Um etwas zu erreichen, kann man auch einen Dialog führen, kann man ganz verschiedene Dinge machen.
Mhm.
Muss man nicht strafen. Also da fehlt für mich
okay. Ganz
viel am Charakter von Strafen. Oder warum findest du Strafen nicht gut und willst nicht bestrafen?
Ja, das stimmt. Die Definition ist sehr wertneutral. Ich finde Strafen trotzdem nicht gut. Es ist ja nicht wertneutral. Ich wollte einfach nur so spaßeshalber mal nachgucken, wie das definiert wird.
Ja, und ich wollte mit dir ganz ernst mal dann in die Auseinandersetzung darum gehen, was Strafen sind. Also wir haben jetzt diese Definition von dieser Psychologie-Seite und ich finde die total unterkomplex. Und ich würde jetzt gern mit dir das genauer machen.
Okay, na dann los.
Und die Frage ist, warum lehnst du Strafen ab? Was sind Strafen für dich?
Also eine Strafe für mich ist eine Strategie, mein Gegenüber zu was zu bringen, was ich will. Indem ich irgendeine Konsequenz, also irgendeine Handlung oder irgendeine Entscheidung treffe, die dem anderen, wie du schon gesagt hast, Unbehagen bereitet. Und die Idee ist ja auch tatsächlich, dass der andere Unbehagen empfindet, damit der was draus lernt oder sie. Also so ein bisschen Teach Me a Lesson Style oder I Teach You a Lesson. Also es muss irgendwie wehtun, damit eine Veränderung
ja. In
Gang kommt.
Genau.
Und das finde ich nicht gut.
Ja.
Finde ich auch nicht, glaube ich auch nicht, dass das nötig ist.
Ja. Und das, finde ich, gehört noch in die Definition von Strafen rein. Es muss wehtun.
Ja. Ich habe nur die ersten drei Sätze gelesen. Vielleicht kam das. Vielleicht kam das auch noch.
Ja.
Aber es war sehr nüchtern, deswegen vielleicht kam es auch nicht.
Ja.
Mhm.
Also Strafen sind nach unserer Definition etwas, was wehtut dem anderen.
Mhm.
Und
oder zumindest, ich differenziere nochmal, ihn aus seiner Komfortzone oder sie aus der Komfortzone bringt. Ne? Es gibt ja auch so, in Anführungsstrichen Konsequenzen strafen, wo zum Beispiel Eltern wollen, dass die Kinder ihren Teller abräumen und dann behaupten, also habe ich zumindest schon erlebt, die natürliche Konsequenz dessen, wenn das Kind das nicht tut, ist, dass morgens einfach noch der Teller dasteht und nicht abgeräumt wird und das Kind dann vom dreckigen Teller wieder essen muss. Ne, das ist ja jetzt wahrscheinlich kein großer Schmerz, weil es möglicherweise das Kind nicht interessiert, aber es ist so ein bisschen, es hat so was Moralisches.
Mhm. Ja, okay.
Zumindest die Argumentation hat oft was sehr Moralisches.
Ja, ich finde, das ist so ein Graubereich, jetzt emotionaler Schmerz, Unbehagen. In der Regel auch Kindern fügt es irgendwie Schmerz vor. Also ja, das mit dem Teller würde ich sagen, vielleicht interessiert es die Kinder auch gar nicht oder die sind dann genervt, weil sie dann irgendwie den Teller wegräumen müssen. In der Regel ist es, würde ich noch hinzufügen, es ist gegen den Willen des anderen. Mhm. Also der sagt jetzt nicht, ich möchte bestraft werden. Und es impliziert eine Unfreiheit.
Ja. Und schon auch eine Machtposition.
Ja.
Die man dann dadurch hat.
Okay. Also ich glaube, jetzt haben wir ein bisschen das aufgefächert, so wie wir Strafen sehen. Und jetzt würde ich gern mal mit dir überlegen, warum gibt es diese Frage überhaupt? Warum fällt das Eltern heute schwer?
Was anderes als bestrafen zu finden? Ja. Ich habe ein paar Ideen. Willst du die hören?
Ja, wir sind ja in einem Podcast. Okay. Vielleicht auch jemand anders, wenn nicht ich.
Also eine Idee ist, also ich kann jetzt von mir sprechen und ich aus meiner Erfahrung auch von einigen anderen, bestimmt nicht von allen, ist, ich bin aufgewachsen mit Strafen. Nicht mit schlimmen, furchtbaren, gewaltvollen Strafen, aber auch mit schon so kleinen Alltagsstrafen wie Hausarrest oder du musst jetzt so lange am Tisch sitzen bleiben, bis das Essen aufgegessen ist. So Quatsch. Und ich wusste, ich will meine Kinder nicht oder unsere Kinder nicht bestrafen, aber ich wusste nicht, wie denn dann. Ne? Das ist so dieses, in diesem Zuge von Erziehung zu Beziehung und dieser ganzen Bewegung, die auch, finde ich, so ein bisschen Jesper Juhl verkörpert. Ich fand immer, das klingt total gut, aber ich habe überhaupt gar keine Ahnung gehabt, wie komme ich denn dahin? Weil mir die Strategien fehlen, weil ich selber ganz anders aufgewachsen bin. Das fällt mir ein.
Also die Strategien fehlen, weil das, was wir selber erlebt haben, ist das, was wir zur Verfügung haben an Tools.
Mhm. Das war eine Idee. Eine zweite Idee war, dass manchmal Kinder nicht ganz so schnell Dinge lernen, wie wir uns das wünschen.
Mhm.
Und Strafen könnten dann ein Mittel sein, die Kinder schneller dazu zu bringen, bestimmte Dinge zu lernen. Sei es ganz allgemein auf einzuhören, zum Beispiel bestimmte Dinge zu tun, bestimmte Dinge nicht zu tun. Und wenn sie das nicht tun, also wenn ich was will von meinem Kind, ich will, dass es hört oder ich will, dass es bestimmte Dinge unterlässt, dann tut es das trotzdem oder es tut es eben nicht, dann kann mir das ein Gefühl von Ohnmacht machen. Und ich glaube, dass das schlimmste Gefühl aller Gefühle auszuhalten ist, sich ohnmächtig zu fühlen. Das ist so schwer. Ich glaube, dass es dann auch eine gute Strategie, einfach was zu tun, um dieses Gefühl nicht mehr aushalten zu müssen. Und da ist auch Strafe eine valide Strategie, die viele aus ihrer Kindheit kennen.
Ja. Finde ich einen wichtigen Punkt, das mit der Ohnmacht. Aus meinem Erleben kommt das auch aus der Kindheit, weil wir als Kind ja komplett eigentlich machtlos sind und wir haben Menschen, die Macht über uns ausüben.
Ja.
Und was ich auch noch so schwer daran finde, was anderes als Strafen zu finden, ist, dass Strafen ja funktionieren.
Mhm.
Wenn man jetzt den Zweck nimmt, ich bekomme, was ich will, die Regeln werden eingehalten. Mhm. Und da stimmt das, dass die schnell funktionieren und gut funktionieren. Ne? Es gibt immer auch ein paar Fälle, wo das nicht so ist, wo es ein sehr willensstarkes Kind ist. Aber in der Regel ist es eher so, dass die gut funktionieren.
Ja.
Ja. Und jetzt bekommen wir halt das Problem, dass wir merken, ja, aber ich schade damit meinem Kind auch. Wir suchen was funktioniert, was gleichzeitig nicht schadet.
Mhm.
Und da kennen wir noch gar nichts. Und wenn ich jetzt gerade so drüber rede, dann, jetzt habe ich mich verunsichern lassen, weil du den Kopf so gewiegt hast.
Ich habe den Kopf so gewogen oder gewiegt, weil ich dachte, da kennen wir noch gar nichts. Würde ich sagen, doch, da können wir schon ein paar Sachen. Deswegen machen wir ja die Folge, oder?
Ach so, ich meine, okay, ich präzisiere das.
Ja.
Wir haben noch nicht so viel Erfahrung mit neuen Sachen.
Ja.
Und wir haben auch nicht die Erfahrung, dass das funktioniert. Also
ja.
Zumindest ist es ein anderes Funktionieren. Das wäre sozusagen so mein erster Impuls, um was zu verändern, ist, vielleicht den Begriff des Funktionierens zu verändern oder zu überdenken.
Mhm.
Oder vielleicht einfach nur als eins von mehreren Zielen zu haben. Okay, ich möchte hier, dass die Abläufe gut funktionieren. und dass das nicht mehr das Zentrum ist, worum es geht. Und was ich wichtig und hilfreich finde, ist, die Beziehung ins Zentrum zu stellen.
Ja.
Die Beziehung hilft auch dabei, dass es funktioniert.
Wie meinst du das?
Wenn die Kinder das Gefühl haben, dass sie wichtig sind und wertgeschätzt werden und ernst genommen werden, ist meine Erfahrung, dann gelingt es ihnen auch eher, die Eltern auch. Also mir fällt da ein Spruch ein von Jesper Juhl, der geht irgendwie sinngemäß so, um Ja zu sagen, muss ich auch Nein sagen dürfen.
Ja, und ich glaube, das, was für, so erlebe ich das, viele Eltern schwierige Situationen sind im Alltag, ist, es gibt ganz viele von den Situationen, wo das mit der Beziehung gut in Anführungsstrichen funktioniert. Also die Beziehung ist da, die Eltern interessieren sich für ihre Kinder, die nehmen die Kinder auch sehr ernst und die Kinder haben auch das Recht, bei ganz vielen Dingen zu partizipieren, also mitzuentscheiden. Und dann gibt es aber immer wieder Situationen, wo sie dann eben nicht mitmachen. Die versuchen die Strategie, also mit Empathie, und dann lassen sie sich das einfallen und die lassen sich das einfallen. Dann haben sie sich 15 verschiedene Sachen einfallen lassen, um jetzt loszugehen, und die waren alle ganz wertschätzend und gleichwürdig und so weiter, ne? Die fallen alle in diese Kategorie, aber dann sagt das Kind trotzdem nein und dann wird es halt schwierig, weil dann fallen viele zurück in dieses jetzt komm mit oder ich mache jetzt dies und das, also ne, wenn, dann. Und das ist, glaube ich, das Schwierige in solchen Situationen, nicht wieder in diese alten Muster reinzufallen und dann doch wieder auf Bestrafung zurückzugreifen. Also zumindest je nachdem, was für Eltern jetzt zuhören, aber ganz viele Eltern kriegen das in ganz vielen Situationen hin. Und das Schwierige ist halt, wenn es halt nicht geht. Wenn das Kind halt nicht hört oder wenn es nicht aufhört.
Ja, können wir gerne drüber sprechen. Ich würde trotzdem einfach mal der Vollständigkeit halber nennen, wie diese ganzen Sachen, die du so ganz schnell jetzt abgehakt hast, einfach um das auch gesagt zu haben.
Okay.
Ja.
Entschleunige mal, das kannst du besser als ich.
Ich entschleunige dich mal.
Entschleunige mich mal.
Ja, also ein Tool, also was beziehungsförderlich und auch hilfreich ist, damit Sachen funktionieren, ist überhaupt erstmal das Kind ernst nehmen. Also wirklich sich auf die Ebene des Kindes begeben und mal zuhören. Und erstmal überhaupt das Nein akzeptieren. Aha, okay, du willst das nicht. Statt so direkt dagegen zu halten.
Ja.
Das ist erstmal eins. Was noch? Was hast du noch gesagt?
Also eins von vielen ganz wichtigen, aber auch eins ganz wichtiges, wenn das Kind Nein sagt, nicht sofort reagieren mit Doch.
Mhm.
Lass das Kind Nein sagen. Lass es einfach erstmal Nein sagen und sag erstmal gar nichts. Und natürlich, je jünger die Kinder sind, desto schneller wird aus einem Nein auch ein Ja.
Das ist dann auch ein wichtiger Punkt.
Das ist so wichtig, weil das macht ganz viel kaputt. Wenn das Kind sagt, nein, ich will nicht, und wir als Erwachsene reagieren sofort mit oh Gott, das Kind hört nicht, oh nein, jetzt muss ich aber was unternehmen, und dann sagen wir doch und du machst das und lass uns irgendwas einfallen. Erstmal ein bisschen, einmal durchatmen, ums 10 zählen, bevor ich irgendwas sage, weil das kann schon viele Situationen ganz doll entschärfen, die vielleicht später zu einem Machtkampf geführt hätten.
Ja, und ich glaube, das ist auch eine wichtige Information für Eltern, gerade von jüngeren Kindern, dass das leichter ist tatsächlich, mit diesem Vorgehen aus Nein ein Ja zu machen.
Mhm.
Ich sage da nur Stichwort Autonomiephase. Also damit kann man wirklich in dem Alter viel auch erreichen.
Mhm.
Und sollte man definitiv ausprobieren. Und das ist aus so vielen Gründen wichtig. Die möchte ich hier nicht alle aufzählen, aber es ist nicht nur, damit man irgendwie gut kooperierende Kinder bekommt, sondern einfach, weil das total beziehungsstärkend ist.
Ja.
Also Kind ernst nehmen, nicht sofort reagieren, mal tief durchatmen. Noch was?
Na, was du gesagt hast, dann das Aufnehmen, was das Kind gesagt hat, ah, okay, du willst jetzt noch nicht los, du wolltest lieber spielen. Mein Bedürfnis ist ja klar, ich will, also wir nehmen es mal an dem Beispiel, weil das ist morgens oft der größte Stress, Zähne putzen und losgehen. Ne, mein Wunsch ist jetzt loszugehen, ich habe das Bedürfnis, irgendwie zuverlässig zu sein, an der Arbeit pünktlich zu sein und so weiter. Und das Bedürfnis des Kindes ist möglicherweise Spiel und Spaß. Und das ist es ja wichtig, erstmal rauszufinden, was will das Kind, und dann das zu verbalisieren, also dem Kind klarzumachen, was willst du gerade, indem ich nachfrage, ist es gerade das oder wolltest du lieber das? Und dann hat man das rausgefunden, zum Beispiel, ich will los, du willst spielen. Und dann kann man sich ja ein paar Sachen einfallen lassen, die vielleicht dazu führen, dass es zum Losgehen kommt, also indem man beide Bedürfnisse integriert. Da gibt es ja ganz viele ne, Möglichkeiten, je nachdem, wie viel Lust auf Kreativität und
wie viel Zeit.
Ja, genau. Also ich persönlich habe das nicht so gerne gemacht, weil mir ging es dann nämlich so, ich habe dann 15 Sachen probiert, weil ich wollte irgendwie, dass die Kinder kooperieren, und habe mir dann irgendwelche Geschichten einfallen lassen, und dann haben die aber trotzdem weiter Nein gesagt, und dann bin ich wütend geworden, weil ich mir so eine Mühe gegeben habe.
Mhm.
ich bin so auf mein Kind eingegangen und ich habe irgendwie alles probiert und es will trotzdem nicht. Und jetzt ist das Kind ja auch mal dran, was zu machen. So. Und dann habe ich das irgendwann weggelassen, diese ganzen Spielereien, weil ich merke, das hat mich nur genervt gemacht.
Ja.
Aber viele Eltern machen das und ist okay.
Ja, das ist, glaube ich, das eigene persönliche Maß und auch die Tagesform.
Ja.
Wie viel möchte ich da anbieten? Und da ist, denke ich, ist die Lösung dann erstmal das Loslassen.
Mhm.
Also nicht zu viel versuchen, sondern erstmal akzeptieren.
Das?
Dass die Situation so ist, wie sie ist.
Ja.
Und mir ist noch wichtig zu ergänzen zu diesem Loslassen und nicht auf das Kind einreden. Das beinhaltet auch Erklären. Also weil auch das ist, wenn Kind nicht das Kind ernst nehmen, wenn man dann erklärt, warum das jetzt nur trotzdem das machen muss, was man will. Also ich erlebe das bei ganz vielen Eltern, dass die glauben, erklären ist der Schlüssel. Weil ich muss das erklären und dann begreift das Kind und dann können wir Hand in Hand die Wohnung verlassen mit einem fröhlichen Liedchen auf den Lippen.
Das wäre schön. Also es gibt auch Situationen, wo das durchaus funktioniert. Also wo das Kind die Erklärung versteht und es Sinn ergibt und es funktioniert. Gibt es auch, aber das ist nicht die Regel.
Ja, genau.
Je jünger die Kinder, desto weniger.
Erklärung. Ja, stimmt, da möchte ich mich noch präzisieren. Also es ist jetzt auch nicht falsch, das zu tun. Ich meinte nur, das gehört mit in den Bereich Durchatmen. Also erklären ist nicht durchatmen.
Ja.
Und jetzt würde ich gerne an den Punkt kommen, der wirklich der allerschwierigste ist, nämlich, ja, wir als Eltern haben uns schon total viel mit den Sachen auseinandergesetzt. Wir wissen auch echt viel und sind wirklich beziehungsorientiert. Und dann kommen wir an den Punkt, wo wir doch denken, ohne Strafe geht's nicht. Oder wir sind dann doch ins Bestrafen gekommen und haben Schuldgefühle.
Ja, das ist nämlich das, was die ganzen InfluencerInnen auf Instagram, finde ich, was da so ein bisschen verloren geht. Sei es Kathi Weber oder was, die haben super viele gute Ideen, die dann funktionieren sollen. Da geht es ja auch ums Funktionieren. Irgendwie, es gibt da ja auch so Kurse aus einem Nein in Ja und so. Aber es ist einfach so, dass es nicht immer funktioniert. Und es gibt immer wieder Situationen, wo die Kinder nicht funktionieren. Und ich finde, darüber sollten wir sprechen, was wir dann tun. Weil das sind die Situationen, die echt schwer sind. Und diese ganzen Strategien, die sind super hilfreich. Und bestimmt 70% der Situation retten die. Aber es gibt, ich würde sagen, 30%, wo es nicht so ist. Gerade irgendwie in diesen Autonomiephasen mit 2,5, 3, dann nochmal mit 4,5. Und dann geht es so weiter, irgendwie alle 2 Jahre, bis die Pubertät dann eine große, lange Autonomiephase ist. Und da ist es dann einfach zu spät, damit anzufangen.
Ja, und diese 30% sind ja so, so wichtig für die Beziehung.
Ja.
Und da fällt mir wieder Jesper Juhl ein. Ich weiß es auch wieder nur sinngemäß, wie er das gesagt hat. Nämlich, es ist nicht so wichtig, welche Regeln wir aufstellen, sondern wie gehen wir damit um, wenn die Regeln gebrochen werden.
Ja.
Und auf Grenzen würde ich es genauso beziehen.
Ja.
Wie gehen wir damit um?
Ja.
Ja. Weil es gibt ja auch da durchaus Situationen, wo wirklich eine Grenze überschritten wird. Zum Beispiel, mein Kind haut mich.
Ja.
Ja. Und tut mir richtig weh.
Ja.
Ich überlege jetzt gerade, ob wir direkt was zu dem Beispiel machen oder. Ja, komm, mach mal.
Ja. Ja, was würdest du machen? Du sagst, nein, hör auf, ich will nicht, hör auf, mich zu schlagen und das Kind hört nicht auf oder zu treten.
Ja. Na, erstmal, wenn es mir weh tut, dann würde ich erstmal Aua sagen. Es tut mir wirklich weh. Und ich würde das auch mit der Intensität sagen, wie der Schmerz bei mir ankommt.
Mhm.
Das würde ich machen.
Mhm.
Und wenn es mich dann weitertritt, dann würde ich versuchen, Abstand einzunehmen.
Ja.
Und so, dass ich dann nicht mehr gehauen oder getreten werden kann.
Ja.
So, und wenn es mich irgendwie festhält, ganz doll dabei, sich festkrallt an mir und mir das einfach wehtut, dann würde ich tatsächlich ganz sanft versuchen, das zu lösen, ohne dem Kind dabei weh zu tun. Also nicht hektisch und mit Gewalt. Das würde ich dann machen.
Ja, ja, lustig. Ich habe gerade gedacht, du kommst ja gar nicht auf die Idee, irgendeine Strafe zu machen, weil du ja das nicht machst. Weil das klingt alles, so würde ich das auch machen.
Ja.
Oh, haben wir es doch gelöst.
Das ist halt ein Beispiel, aber ich kenne das von mir auch. Ich meine, unsere Kinder sind jetzt älter, 13 und 15 gerade. Und ja, da kommt bei mir schon der Impuls manchmal hoch, wenn es zum Beispiel um Mithilfe im Haushalt geht und ich da wirklich Hilfe brauche und die mir verweigert wird, dann komme ich schon auch ins Moralische und schlechtestenfalls irgendwelche Drohungen.
Oh.
Also Drohung heißt, wenn du mir das jetzt verweigerst, dann verweigere ich dir jetzt das.
Ja.
So,
ja.
Und so, das ist so mein Schatten, nenne ich mal.
Ja.
Das.
Ja.
Ja.
Aus einem Gefühl der Hilflosigkeit raus, nehme ich an, oder?
Genau, also da kommt ganz viel hoch. Da kommt Ärger hoch. Ich mache so viel, die machen so wenig, die wissen das nicht zu schätzen.
Mhm.
Eigentlich auch die Klassiker, die ich selber gehört habe, so, du weißt gar nicht, wie gut du es hast. Mhm. Ich hatte eine ganz andere Kindheit. Sowas kommt dann hoch.
Mhm.
Und ich glaube, das sind wirklich die Dinger, die uns immer so ein Bein stellen.
Mhm.
Und da will ich dann mal ganz sanft oder vielleicht auch abrupt überleiten zu einem Impuls. Also das, was dann vielleicht nicht im Moment, aber nachhaltig hilft, ist, sich mit diesen Gefühlen auseinanderzusetzen als Elternteil, die da hochkommen und damit einen Umgang finden. Ja, weil es ist ja im Grunde, in Anführungsstrichen, einfach Emotionsregulation, die da gefordert wird. Und wir wollen, dass die Kinder unsere Gefühle regulieren, indem sie das tun, was wir von ihnen möchten.
Wir sind ja eigentlich in dem Moment in einer ganz ähnlichen Position, denn wir werden wütend, dass wir nicht kriegen, was wir wollen.
Und wie die Kinder, ja.
Ja.
Stimmt.
Und wir sind aber in der überlegeneren Position. Wir haben die elterliche Macht, wir sind körperlich überlegen, wir sind kognitiv überlegen und wir könnten halt und viele tun das dann auch aus Verzweiflung oder ne, irgendwie, weil sie es nicht besser wissen, raus das zu missbrauchen, indem wir dann entweder die Kinder packen und körperlich dahin bringen, wo sie sein sollen oder halt uns irgendwelche manipulativen Strategien ausdenken, um die Kinder dazu zu kriegen, das zu tun, was wir wollen. Und ich würde mir wünschen, halt woanders lang zu gehen und das nicht zu missbrauchen.
Ja.
Und das ist aber der wesentliche anstrengendere Weg, weil es ganz viel mit von dieser aushalten, ich kriege jetzt nicht, was ich will.
Aber ich unterstelle jetzt mal, dass auch die Fragestellerin hier genau das will.
Ja.
So, das nicht missbrauchen.
Ja.
Und aber hat halt Probleme damit.
Ja.
Ja, und aus meiner Sicht ist es ein mittel- bis langfristiges Projekt.
Ja.
Und immer wieder sich zu verzeihen, wenn es mir doch passiert ist und sich mit den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen, die da hochkommen.
Ja.
Und was ich auch noch wichtig finde zu berücksichtigen, also vor allen Dingen für das Verzeihen, es ist ja unglaublich viel, was auf Eltern heutzutage lastet. Allein dieses, oh Kacke, dieses Problem, wie erziehe ich mein Kind straffrei, mit dem Problem mussten sich zumindest unsere Eltern nicht rumschlagen, weil das für die war das überhaupt kein Problem.
Ja.
Und das ist ja schon einfach ein Riesenbatzen, der nochmal da dazukommt zu Haushalt, Arbeit und den ganzen anderen Themen. Und wir wollen ja auch eine glückliche Beziehung haben und all diese Sachen. Und da leisten wir einfach sehr, sehr, sehr viel im Alltag. Und das braucht auch Energie. Und eben diese Entwicklung, diese emotionale Entwicklung von einem selbst, dass man da reinwächst in dieses Nichtbestrafen, das braucht auch Energie. Und das ist eben nicht immer die Energie dafür da. Und dann sind die alten Muster da und das passiert einfach.
Ja.
Ich habe tatsächlich auch da keine richtige Lösung dafür, außer so ein Stück weit akzeptieren. Wir sind gar nicht energetisch in der Lage, jetzt schon alles umzusetzen, was wir uns wünschen, wie wir sind mit den Kindern.
Was ich wichtig finde, ist dann ne, diese Situation, die einen den Alltag so schwer machen, weil die Kinder nicht so kooperieren, wie man das in dem Moment bräuchte. Ne, da kann man so ein paar Notfallstrategien sich zurechtlegen, auch wenn man halt in so einen krassen Stress kommt.
Mhm.
Und da ist dann aber auch gut mit diesen Situationen. Also ich finde es gut, dann wegzugehen und nicht versuchen, an diesen Situationen so viel rumzudoktern. Wenn dieser Fokus nicht die ganze Zeit auf diesem, wir müssen das Losgehen optimieren ist, ich glaube, das ist nicht der Kern der Sache. Der Kern der Sache ist, das Losgehen ist anstrengend. Irgendwie immer wieder komme ich ins Bestrafen. Ich überlege mir ein paar Notfallstrategien, wie ich das nicht mehr mache. Und ansonsten weg von der Situation rein in, ich kümmere mich um meine Gefühlsregulation, beschäftige mich mit mir. Und dann ist das ein langer Prozess, wie du gesagt hast, aber dann ändern sich die Situationen, ne? So wie ich mich ändere oder so wie ich mich mit mir auseinandersetze und kennenlerne und vielleicht auch Perspektiven wechseln lerne, werden sich solche Situationen ändern. Die brauchen nicht so viel, es braucht nicht so viel Fokus auf diesen konkreten Situationen.
Ja.
Es braucht nicht so viel an den Kindern rumgedoktert werden. Der Fokus muss zurück auf die Erwachsenen, die Eltern und zu gucken, was ist hier bei mir los und wie kann ich mich von dieser Situation unabhängig davon mit mir beschäftigen.
Ja.
Und was da halt schwierig ist, dafür Zeit aufzubringen.
Finde ich einen guten Vorschlag, um, wenn man auf der Suche ist, wo kann ich noch Energie herbekommen, da weniger in die konkreten Situationen reinstecken.
Mhm.
Ja, und ich finde den Vorschlag mit dem Notfallkoffer ganz gut. So ein paar Strategien, die man vielleicht auch irgendwo aufgeschrieben hat. Okay, oder Pause, durchatmen und fertig. Und den Fokus darauf setzen, was ist da in mir los und wie kann ich damit umgehen lernen, damit ich besser für mich und für mein Kind da sein kann. Gut, dann lass uns mal überlegen, wie können wir da helfen? Was können wir den Eltern mit an die Hand geben, dass die, also statt an den konkreten Situationen rumzudoktern, zu schauen, wie kann ich im Allgemeinen was ändern?
Und mit den Themen, die so angehen, auseinandersetzen, meinst du?
Genau.
Eine Sache fällt mir ein, die passt ganz gut zu der Eingangsfrage, was ist genau mit Grenzen gemeint? Geht es um persönliche Grenzen, die ich habe und die überschritten werden? Oder geht es vielleicht eigentlich um eine Regel, die ich aufgestellt habe, die nicht eingehalten wird? Und das wird manchmal verwechselt. Also eine persönliche Grenze ist, hat mir jemand wehgetan zum Beispiel, oder ich habe das Bedürfnis nach Ordnung und es sieht ja aus wie im Saustall und das ist zu viel für mich, damit kann ich nicht umgehen. Das wären so, ne, wo ich sagen würde, irgendwie, das sind so persönliche Grenzen von mir. Und eine Regel wäre, wenn irgendwie das Kind irgendwas machen soll oder mit irgendwas aufhören soll. Zum Beispiel, wir haben einen Glastisch und es springt auf den Glastisch. Es ist nicht meine Grenze oder es ist nicht eine Grenze, die das Kind austestet oder die das Kind spüren soll, dass es nicht auf den Glastisch springt. Das ist eine Regel.
Mhm.
Und oft passiert es so, dass die Eltern eine Grenze setzen wollen, eine Regel aufstellen wollen. Und das machen sie aber nicht, indem sie das tun, sondern sie verlangen was vom Kind. Zum Beispiel, hör auf dies zu tun, hör auf das zu tun oder ich will, dass du jetzt das tust. Und dann liegt aber die Handlungsentscheidung beim Kind. Das heißt, das Kind entscheidet, ob es mit etwas aufhört oder ob es etwas tut. Und das geht einfach total oft schief, weil ich habe keine Macht über das Verhalten des Kindes. Ich kann das nicht kontrollieren, was es tut oder was es nicht tut. Ich kann aber kontrollieren, was ich tue. Das heißt, wenn ich eine Grenze setzen will oder beziehungsweise eine Regel aufstelle, dann tue ich das, indem ich was tue und nicht, indem ich mein Kind auffordere, was zu tun. Und das kann ganz viele Situationen schon ganz viel leichter machen. Zum Beispiel, wir sitzen am Tisch und essen und es ist ein kleineres, jüngeres Kind. Das wirft das Essen immer wieder vom Tisch auf den Boden. Und mich stört das, weil ich brauche ein bisschen mehr Ordnung. Dann kann ich natürlich sagen, mir ist das so unordentlich, ich brauche es ordentlich, hör bitte auf, das zu machen. Also kann ich machen. Kann sein, dass das funktioniert. In der Regel finden die Kinder das dann ganz lustig und fangen dann an, je nach Alter, das Essen auf den Boden zu werfen. Und dann kann ich das wieder sagen und wieder sagen und wieder sagen und es führt in Machtkampf. Oder ich kann sagen, ich will nicht, dass du das Essen auf den Boden wirfst. Ich schiebe dich jetzt ein Stück vom Tisch weg, weil ich habe den Eindruck, du hast gar keinen Hunger mehr. Könnte ich zum Beispiel machen. Und dann gucken, was passiert.
Und ist das nicht übergriffig, das Kind dann vom Tisch wegzuschieben?
Ich habe jetzt so eine Situation im Kopf, wo es im Hochstuhl sitzt und sich das Essen nimmt und immer wieder auf den Boden wirft. Und ne, vielleicht auch gerade so ein bisschen im Erkunden ist, was passiert, wenn ich dies mache, was passiert, wenn ich das mache. Wenn ich will, dass sich an der Situation was verändert, dann muss ich etwas tun, damit sich das verändert. Und in dem Situation finde ich es total legitim. Ich mache ja nichts Grobes. Ich nehme ja nicht und schmetter den Stuhl irgendwie an die Wand, sondern ich sage das freundlich. Ich nehme dich jetzt ein Stück vom Tisch zurück. Ich will, dass das aufhört. Und dann ist das, finde ich, total respektvoll.
Ja.
Und ich habe meine Grenze gesetzt, ohne dass ich darauf gewartet habe, dass das Kind irgendwas tut oder irgendwas lässt. Weil das geht meistens schief.
Ja. Ich merke gerade, das könnte auch noch ein Thema sein. Wir müssen mal gucken, dass das hier nicht so groß wird. Aber ich glaube, was auch sehr viel Energie bindet, ist tatsächlich dieses Gedanken machen, ist das jetzt übergriffig von mir?
Mhm.
Weil ich hab dir gerade die Frage gestellt, aber das ist auch die Frage, die ich mir stellen würde. Ist das übergriffig von mir, wenn ich mein Kind jetzt hier wegschiebe? Mhm. Und geht das schon in einen Bereich rein, wo das eine Strafe ist? So, dann schiebe ich dich jetzt vom Tisch weg.
Nein. Also eine Strafe wäre, wenn ich sage, so, das Essen ist jetzt beendet, du darfst nichts mehr essen, weil du hast dich nicht an meine Regeln gehalten.
Mhm.
Für mich ist das ein Anfang von einem Dialog. Ich schiebe das Kind ein Stück vom Tisch weg und dann mal gucken, was passiert. Es kann sein, dass die Situation sich auflöst, das Kind merkt, es ist gar nicht mehr hungrig, wir machen es sauber und das Essen ist beendet. Ne? Es kann aber auch sein, dass das Kind protestiert, dann würde ich das jetzt nicht verbieten, weiter zu essen. Dann würde ich einfach das Kind wieder ranschieben und sagen, okay, dann isst noch ein bisschen. Und wenn das wieder passiert, würde ich sagen, okay, ich nehme dich nochmal ein Stück zurück. Das Essen fällt hier immer wieder auf den Boden, ich will das nicht. Wir müssen irgendwas anderes überlegen.
Ja.
Und dann kann man gucken, je nach die Reaktion.
Mhm.
Und es kommt auch auf den Ton drauf an. Bin ich sehr moralisch? Bin ich schon genervt und pumpig?
Mhm. Okay, also die Atmosphäre ist das Entscheidende.
Ja, die Atmosphäre ist das Entscheidende.
Ja, und Was mir dazu noch einfallen würde, ist auch dann hinterher eine Auseinandersetzung mit sich selbst, mit dem, ist das übergriffig oder ist das nicht, wenn ich festgestellt habe, okay, das ist eine Frage, mit der ich mich beschäftige. Also ich glaube, dass wir als Eltern oft, also da immer noch unsicher sind, was ist jetzt korrektes Verhalten, das zu adressieren, dass es diese Unsicherheit gibt. Du als Expertin hast jetzt, das kann auch hilfreich sein, so was Konkretes vorgegeben, wo du gesagt hast, nein, ich finde das nicht übergriffig, das so zu machen. Gleichzeitig ist es so notwendig, mit sich selbst da in Kontakt zu gehen. Ja? Also oft berührt das auch zum Beispiel Themen mit, wann verletze ich die Grenzen des Kindes? Und auch da in so einen Prozess zu gehen, das herauszufinden.
Ja, sehr spannendes Thema. Finde ich aber, das braucht wahrscheinlich nochmal einen extra Podcast. Was ist Bedürfnis, was ist Grenze und was ist Wunsch? Und das kommt ganz oft durcheinander gewirbelt. Und dann fühlt sich das für manche Eltern so an, wenn sie den Wunsch des Kindes nicht gerecht werden, dass das eine Grenzverletzung ist. Und da ist was auf eine ganz wirre Weise in ein schiefes Verständnis geraten, mit einer guten Intention, nämlich irgendwie alles richtig zu machen und ein glückliches Kind zu haben, was seine Bedürfnisse gestillt sieht, aber das eher dem Kind schadet, jeden Wunsch zu erfüllen beispielsweise oder halt einen Wunsch mit Grenze zu vermischen. Ja. Und das ist wichtig, sich da ganz genau bewusst zu machen, was ist das Bedürfnis? Es gibt nur eine Handvoll Grundbedürfnisse. Was ist eine persönliche Grenze? Und eine persönliche Grenze ist immer eine körperliche Grenze. Ne? Irgendwie kämme ich die Haare meines Kindes, obwohl es sich dagegen wehrt. Wer Grenzen überschreiten, weil das ist der Körper des Kindes, zumindest das ist meine Ansicht. Ne? Die Grenze muss respektiert werden. Aber wenn das Kind Essen auf den Boden schmeißen will, dann ist es keine Grenze, die ich übertrete, wenn ich das unterbinde.
Können wir überlegen, ob wir da nochmal eine extra Folge machen. Ich würde trotzdem gerne so ein paar Sachen aufzählen. Also du hast gerade gesagt, körperliche Grenzen. Mhm. Ja? Und ich finde, das ist so die beste Orientierung, die wir erstmal haben können. Also das, und da gibt es auch überhaupt gar kein Verhandeln drum. Mhm. Körperliche Grenzen sind körperliche Grenzen und da die Integrität zu wahren. Und die schwierigen Bereiche sind psychische und emotionale Grenzen. Und da würde ich ganz allgemein mal sagen, Beschämung ist zum Beispiel definitiv eine emotionale, psychische Grenzverletzung.
Ja.
Die müssen wir lassen.
Ja.
Punkt. Und also wenn wir in die Richtung kommen, können wir sicher sein, da verletzen wir eine Grenze. Wenn wir mit Moral kommen, ist auch sehr wahrscheinlich, dass wir da eine Grenze verletzen.
Ziemlich sicher kann man sein, wenn man beim Persönlichen bleibt, also bei sich selbst.
Ja, ich würde das mal als Überleitung nutzen, zurück zur Eingangsfrage.
Ja.
Wie kann ich Grenzen setzen, ohne zu strafen? Ja, da hilft wirklich dieser Merksatz, was sind meine persönlichen Grenzen und darüber zu sprechen. Ja.
Ich will dies nicht, ich will das nicht, ich will dies oder ich will jenes in Bezug auf mich selbst.
So geht es mir damit, so fühle ich mich. Und das ist sehr, sehr, sehr schwer, da eine Klarheit zu finden.
Ja.
Ja, weil wir alle so in diesen sozialen Regeln aufgewachsen sind, wie Sachen gesagt werden dürfen. Und ich kriege mit, dass es schwer fällt, da wirklich klare Aussagen zu treffen. Zum Beispiel Sachen zu sagen, ich will das oder ich will das nicht. Aber tatsächlich alles, was wir drumherum so gefunden haben, wie das ist so, also erstmal im Wir sprechen oder das macht man so nicht oder diese ganzen Erklärungen, die man so noch so liefert, die verschleiern einfach, ich will das nicht. Ja, und da möchte ich alle Eltern ermutigen, so klar zu sein. Und auch mit Ablehnung zum Beispiel, das gefällt mir nicht. Das ist mir zu nah. Ich will jetzt gerade nicht gekniffen oder auch ich will gerade nicht gestreichelt werden. Auch so und so eine Sache. Ich will das gerade nicht.
Ja.
Und sich da selber ernst zu nehmen.
Und das erlauben, ne?
Das wäre eigentlich so die Quintessenz. Also das ist für mich so der zentrale Kern. Dieses sich selber spüren und das kommunizieren können. Und die eigenen Grenzen wahrnehmen und für die zu sorgen.
Und was mir dazu noch einfällt, ist, dass das nicht immer auf die Zustimmung des Kindes trifft. Das ist ein bisschen dann wie die umgedrehte Situation. Wir machen und wollen und wünschen uns was entgegen den Wünschen und Bedürfnissen des Kindes ist. Und das Kind kriegt nicht, was es will. Und es ist jetzt aber in einer anderen Position als wir. Es kann jetzt nicht irgendwelche Strafen machen oder es kann nicht irgendwie seine Macht auf irgendeine andere Art und Weise missbrauchen, weil es die nicht hat. Und wird dann halt wütend, ne? Oder ne, es fällt dem Kind möglicherweise schwer, die Grenze zu respektieren. Und das einfach mit einzukalkulieren. Wenn ich eine Grenze setze, die gegen den Wunsch oder den Willen oder das Bedürfnis meines Kindes ist, dann mit Widerstand zu rechnen.
Ja.
Weil dann kann ich mich drauf einstellen. So, ich will jetzt auf gar keinen Fall kuscheln und es ist okay, ich bin keine schlechte Mutter, wenn ich nicht 24/7 kuscheln will. Das Kind hat aber Nähebedürfnis und das ist, finde ich als Elternteil das Schwierigste und aber total legitim. Und dann damit zu rechnen, dass das nicht irgendwie das Kind nicht sagt, ach na gut, dann komme ich später wieder, das wäre toll, sondern dann zu wissen, okay, das braucht jetzt wahrscheinlich ein bisschen Koregulation. Kann ich die gerade leisten? Dann super. Empathie, Dasein, irgendwie sagen, ja, ich weiß, finde es so scheiße, kann ich verstehen. Ich würde dir das total gerne geben, ich schaffe das gerade nicht. Und wenn ich die Empathie nicht leisten kann, weil ich selber fix und fertig bin und das Kind nicht aufhört, einfach sagen, ich muss hier ganz kurz in ein anderes Zimmer gehen. Ich weiß gerade nicht weiter und ich will nichts Blödes sagen und ich will auch nicht grob sein und dafür muss ich jetzt rausgehen und das ist auch okay.
Das ist dann auch dann herausfordernd fürs Kind.
Ja.
Und manchmal wäre es natürlich besser, wenn man das anders könnte, aber da sind wir wieder bei Grenzen. Ich kann es gerade nicht anders und da ist es wichtig, die Grenzen des Kindes zu schützen. Nämlich, bevor ich hier wütend werde, bevor ich irgendwie verbale oder vielleicht sogar körperliche Gewalt anwende, gehe ich mal kurz raus. Und dann ist vielleicht das Schlimme, dass ich das Kind allein lasse. Das ist auch schwierig für ein Kind. Aber es ist eben das Beste, was in dem Moment dann geht, immer noch besser als die Zähne zusammenzubeißen und dann irgendwie auszuflippen.
Ja.
Und eigentlich ist dann, finde ich, ein guter Merksatz, dann auf die Grenzen des Kindes zu achten. Die Grenzen sind: Ich überschreite die Grenzen des Kindes, wenn ich zum Beispiel den Widerstand versuche zu brechen.
Mhm.
Wenn ich versuche, den Widerstand zu manipulieren. Also Grenzen respektieren ist keine Einbahnstraße. Und Grenzen respektieren heißt eben auch, ich nehme das, was jetzt da ist. Aber wenn das Kind nicht mitmacht, dann hat das nicht die Fähigkeit, mitzumachen.
Genau.
In dem Moment. Also ist das jetzt gerade die Grenze des Kindes.
Ja.
Und dann heißt es aber nicht, dass ich meine eigenen dafür aufgeben muss. Das heißt erstmal nur respektieren. Und das ist, glaube ich, der Punkt, worum es geht. Grenzen respektieren. Sowohl die eigenen als die des Kindes.
Ja.
Was sagst du dazu?
Merkt gut. Und im Hinterkopf zu behalten, dass es zum Familienleben dazugehört, dass es zahlreiche Streits am Tag gibt. Es gibt kein Familienleben mit purer Harmonie und ich finde das sehr entspannt, die Vorstellung. Wenn ich überlege, wie oft habe ich mich heute schon mit meinen Kindern gestritten? Ach, zweimal, voll gut. Ne? Wenn es dann irgendwie 25 Mal ist, dann denke ich, oh, es war echt ein anstrengender Tag. Also das einfach auch mit einzukalkulieren, dass es dazugehört. Weil einfach mehrere Menschen auf einem Haufen leben und unterschiedliche, oft sich widersetzliche Bedürfnisse haben.
Genau.
Wir sollten nicht überlegen, wie können wir weniger streiten, sondern wie können wir gut streiten. Wie können wir streiten, ohne den anderen zu verletzen? Und das ist ja ein bisschen, worum es hier auch geht.
Ja.
Ne? Und dafür muss ich aber mein Gegenüber, und sei das mein Partner oder sei das mein Kind, als mein, ne, jetzt bei Josa gleichwürdiges Gegenüber sehen. Und das heißt nicht ebenbürtig, sondern es heißt einfach, ne, der andere hat genauso sein Recht zu sein mit seinen Bedürfnissen und seinen Wünschen und wir müssen gucken, wie finden wir einen guten Weg zusammen und wie behalte ich aber als Erwachsener den Überblick und die Führung, ohne über die Grenzen meines Kindes zu gehen.
Ja, und trotzdem wird es immer wieder passieren und da finde ich den Weg des Reflektierens und wenn man das feststellt, auch des Eingestehens der eigenen Fehler und des um Verzeihung Bittens ausreichend.
Ja, ja.
Und wenn uns das sehr, sehr oft passiert, dann ist es wichtig, uns zu reflektieren und zu gucken, okay, was ist da in mir los, dass mir das immer passiert und mich daran zu machen und da am besten mir Hilfe zu suchen, wenn einem das oft passiert, weil allein ist das sehr, sehr schwer.
Ja, und ich habe noch einen abschließenden Gedanken.
Mhm.
Manchmal passiert es dann eben doch, dass sich das Setzen von einer persönlichen Grenze beim Kind wie eine Bestrafung anfühlt. Wir haben alles dafür getan, ich erinnere mich da an Situationen mit unseren Kindern, alles dafür getan, dass wir irgendwie Strafen, sowohl Bestrafen als auch Belohnung. Belohnung, da haben wir heute gar nicht drüber gesprochen, aber das ist für mich so ein bisschen der Gegenspieler zur Bestrafung. Vielleicht ein anderes Mal. Quasi, dass wir dem irgendwie, das was keine Strategie ist im Miteinander und trotzdem gab es Situationen, in denen ich eine Grenze aufgezeigt habe, eine eigene und es hat sich für Arne zum Beispiel wie eine Bestrafung angefühlt. Und das wird halt immer wieder passieren, finde ich, das ist so ein bisschen ein Teil des Elternseins, dass die Intention, die ich habe, nicht immer so bei den Kindern ankommt und dass sie die Sachen, die ich tue, anders deuten und anders werten. Und ich hoffe sehr, dass ich mir das dann als Erwachsener anhören darf. Aber das ist, finde ich, auch so ein bisschen so ein Leitsatz, den hast du irgendwann mal gesagt, die Kinder können nicht alles in ihrer Kindheit lernen. Und manches lernen sie dann eben als Erwachsene. Und das finde ich auch nochmal wichtig. Wir können nicht alles perfekt machen. der Weg ist trotzdem bereitet und die werden ihren Weg gehen und werden manche Dinge dann auch einfach später lernen.
Ja, habe ich einen guten Satz gesagt.
Ja.
Stimmt, erinnere ich mich auch gerade dran. Ja, also ich merke, wir sind echt schon lange am Reden hier und das Thema ist riesig und vielleicht ist es auch ein klein bisschen hin und her gesprungen heute. Ich hoffe, die ZuhörerInnen konnten trotzdem genug für sich rausziehen, weil das ist für mich was ganz, ganz Wichtiges, da ranzugehen an dieses Thema. Und wenn jetzt an die ZuhörerInnen gerichtet, wenn euch da irgendwas fehlt, wenn ihr noch irgendwie Sachen genauer gerne haben möchtet, fragt gerne nach, dann nehmen wir noch extra Folgen dazu auf. Zusammenfassend würde ich vielleicht sagen, oder ich habe noch eine Grundregel für mich gefunden, die möchte ich mal so sagen. Und zwar, wenn zu Hause eine Atmosphäre von Liebe und Verständnis herrscht, dann kann man ganz, ganz viele Fehler machen in der Erziehung. Die fallen dann nicht so ins Gewicht. Also diese Atmosphäre ist so wichtig. Aber wohingegen umgekehrt, wenn ich ganz viel im Detail richtig mache, diese ganzen Ratgeber umsetze und diese Form so gut einhalte, aber das nicht getragen ist von so einer Atmosphäre von Liebe und Verständnis, dann fallen die positiven Sachen nicht so ins Gewicht.
Ja, dann bin ich in der Rolle und dann bin ich nicht mein authentisches Selbst.
Genau. Und jetzt, wo ich das gesagt habe, da fallen mir auch noch 1000 Sachen so ein und ich muss mich jetzt zwingen, aufzuhören. Wie gesagt, frag gerne nach. Ich hoffe, der Punkt ist rübergekommen, den wir haben. Ich danke dir, Christine, für das Gespräch.
Danke dir.
Und dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen, oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann fühl dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch. Da schauen wir uns gemeinsam ganz in Ruhe deine Situation an und ich prüfe, ob ich dir weiterhelfen kann und verrate dir dann natürlich auch wie. Am besten du klickst gleich auf den Link dazu unten in der Beschreibung und dann sehen wir uns. Ich freue mich auf dich.